Ja, guten Morgen. Wie geht's euch? Ich bin nervös. Müde, habe wenig geschlafen, mein Mund ist trocken. Es wurde spät gestern über die Vorbereitung, weil ich mich erst noch komplett verrannt hatte. Dabei war es eigentlich klar, was ich machen soll. Und möchte deswegen noch einmal kurz mit uns beten. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort, danke dir für das, was du uns sagen möchtest in deinem Wort heute Morgen, und leg dir das jetzt hin. Sprich du zu uns, sag du uns, was du sagen möchtest, und ich danke dir einfach. Mach die Herzen auf und danke, dass ich das tun kann, danke, dass du zu uns sprechen möchtest, und danke, dass du für jeden von uns das passende Wort hast. In Jesu Namen, Amen. Ja, Gottes Wort, das ist die Überschrift über diese Predigt heute. Gottes Wort, liest du noch oder glaubst du schon? Liest du noch oder glaubst du schon? Wie geht's dir, wenn du so durch die Bibel liest? Glaubst du das, was da steht? Glaubst du, dass die Geschichten, die darin erzählt werden, historische Tatsachen sind? Glaubst du, dass der ganze Inhalt dieses Buchs von vorne bis hinten der Wahrheit entspricht? Und glaubst du, dass der gesamte Inhalt dieses Buches heute noch genauso gültig ist wie zu der Zeit, zu der er aufgeschrieben wurde? Glaubst du, dass dieses Buch die Bibel, das Wort Gottes ist? Und glaubst du, dass es gut für dich ist? Glaubst du Gottes Wort? Oder sagst du vielleicht, vieles, was in der Bibel geschrieben steht, sind ja nur Bilder. Einiges ist ja auch heute nicht mehr zeitgemäß oder durch die Wissenschaft längst widerlegt. Oder weißt du es vielleicht gar nicht so genau? Bist du verunsichert durch Dinge, die du von anderen Menschen gehört oder in der Schule gelernt hast? Hast du dir vielleicht nie eine Meinung gebildet oder dich noch nie so richtig damit beschäftigt? Oder bist du sogar der Meinung, man muss an Gottes Wort irgendwie herumdoktern, weil es dir hier und da einfach nicht in den Kram passt? Was sagt die Bibel selbst? 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Denn die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Besserung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen und zu jedem guten Werk befähigt sei. Glaubst du das? Und die ganze Schrift? Welche Schrift ist denn die ganze Schrift? Das, was Paulus kannte, also das Alte Testament? Oder vielleicht doch das ganze Ding, was wir hier in den Händen halten? Und von Gott eingegeben. Die Bibel sagt auch, Gott kann nicht lügen. Also das würde ja heißen, sie ist wahr, von vorne bis hinten. Aber kann das heute noch sein? Ist vieles nicht längst überholt? Und nützlich, Gottes Wort ist nützlich, heute noch genauso gültig und nützlich wie damals? Liest du noch oder glaubst du schon? Ich möchte uns diese Frage einmal zu ein paar ausgewählten Themen stellen, die so nicht mehr dem heutigen Zeitgeist oder dem, was hier heutzutage hier so gelebt und gelehrt wird, entsprechen. Themen, die in der Gesellschaft oder sogar in den Gemeinden zum Teil durchaus kontrovers diskutiert werden. Und vielleicht gibt es am Ende doch den einen oder anderen Punkt, bei dem du sagst, vielleicht muss ich da zu dem und dem Thema doch nochmal nachlesen, was Gottes Wort dazu sagt. Da bin ich jetzt doch etwas unsicher. Habe ich etwas anderes gehört oder gelernt? Und ich möchte dir im Folgenden erst einmal ein paar Fragen stellen bezüglich deinem Glauben an Gottes Wort. Und ich werde nicht zu allem, was ich sage, Bibelstellen zitieren, sondern möchte dich einladen, im Nachgang nochmal selbst nachzulesen. Mensch, wie ist denn das? Was sagt Gott eigentlich in seinem Wort über dieses und dieses Thema? Da, wo ich dennoch Bibelstellen bringe, stammen sie aus der Luther-Übersetzung von 2009, es sei denn, Ich sage etwas anderes. Liest du noch oder glaubst du schon? Glaubst du Gottes Wort, wenn es über die Schöpfung spricht? Glaubst du Gottes Wort, wenn es sagt, dass die Welt, das Universum, die Tiere, die Menschen mit allem drum und dran in 6 Tagen, wie wir sie kennen, a 24 Stunden, geschaffen worden sind? 2. Mose 20, Vers 11, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Oder sind diese 6 Tage vielleicht nur Bilder für lange Zeiträume, 600, 6000, 6 Millionen Jahre? Ist das tatsächlich so passiert, wie in der Bibel beschrieben? Oder glaubst du vielleicht das, was du in der Schule gelernt hast, die Evolutionslehre von dem Urknall vor Milliarden von Jahren, ein Riesenknall, aus nichts ist alles explodiert, alles war auf einmal da und dann gab es ganz, ganz viele Zufälle, die dann irgendwann zu uns, zum Menschen geführt haben. Liest du noch oder glaubst du schon? Glaubst du Gottes Wort, wenn es darüber spricht, dass alle Menschen der Erde von 2 Menschen abstammen, die von Gott nach seinem Bilde geschaffen wurden? 2 einzelne Menschen? Oder glaubst du doch eher an diese Ursuppe, diesen Schleim, wo dann irgendwann durch Blitzeinschlag und Zeugs die ersten Einzeller entstanden sind, dann gab es wieder einen Haufen Zufälle und dann gab es Fische, Eidechsen, Schlangen, was weiß ich, und dann irgendwann den Menschen. Sind Adam und Eva vielleicht nur ein Bild für 2 Volksstämme, aus denen die ganze Menschheit entstanden ist? Ich meine, 7 Milliarden Menschen, kann das sein? Aus 2 Menschen? Liest du noch oder glaubst du schon? Glaubst du Gottes Wort auch, wenn es über eine weltweite Flut berichtet, die alles Leben vernichtet hat und wo das Wasser bis über die höchsten Berge stand? In 1. Mose 7, Vers 19 steht, und die Wasser nahmen Überhand und wuchsen so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. Oder sagst du, naja, das war was lokal Begrenztes, am Mittelmeer oder am Jordan, da gab es so ein bisschen Hochwasser und das wurde dann im Laufe der Zeit aufgebauscht und bis zu einer weltweiten Flut. Das ist eigentlich nur eine Legende, ein Mythos, eine erfundene Geschichte. Liest du noch oder glaubst du schon? Glaubst du Gottes Wort, auch wenn es dir Geschichten erzählt, wie von Jona, der 3 Tage im Bauch eines Fisches war? Glaubst du Gottes Wort, wenn es berichtet von Sodom und Gomorra, die so verderbt waren, dass Gott sie mit Feuer und Schwefel vom Himmel vernichtet hat? Glaubst du Geschichten wie von Daniel im Feuerofen, wo auf einmal eine 4. Gestalt dabei war und sie kam nachher raus und ihre Kleidung hat nicht mal nach Rauch gerochen? Glaubst du das? In einem Ofen, der so heiß war, dass die Soldaten, die drumherum standen, getötet wurden? Glaubst du, dass das historische Fakten sind? Dass das wirklich so passiert ist? Oder glaubst du, das sind alles erfundene Geschichten, Bilder für irgendwas Moralisches oder sowas, was uns irgendwie verkauft werden soll auf diesem Weg? Liest du noch oder glaubst du schon? Glaubst du Gottes Wort auch, wenn es erzählt, dass Menschen und Dinosaurier gleichzeitig existiert haben? Aber Dinosaurier in der Bibel und die sind doch vor 65 Millionen Jahren ausgestorben. Glaubst du der Bibel, wenn sie über feuerspeiende Drachen berichtet? In Hiob 41, Vers 11 heißt es, und Gott spricht hier über den Leviathan, aus seinem Mund fahren Fackeln und feurige Funken schießen heraus. Oder glaubst du, das kann doch nur erfunden sein, eine Legende, wie all diese anderen Drachen, Legenden und Märchen auch? Glaubst du Gottes Wort auch, wenn es über Dinge des täglichen Lebens spricht? Und Dinge, die auch in den Gemeinden ganz unterschiedlich gesehen und gehandhabt werden zum Teil. In den christlichen, bibeltreuen Gemeinden. Wenn es um die Ehe geht, die Rolle von Mann und Frau, über Kindererziehung, Homo-Ehe, Abtreibung, Ist das, was da steht, heute noch gültig? Oder ist das überhaupt nicht mehr zeitgemäß? Ist das veraltet, alter Kram, heute nicht mehr gültig? Und wir könnten an dieser Stelle diese Phrase, liest du noch oder glaubst du schon, auch mal rumdrehen. Glaubst du noch, nämlich dem Zeitgeist? Oder liest du schon, liest du, was sagt Gott eigentlich in seinem Wort dazu, zu diesem Thema? Glaubst du schon, also dem, was der Zeitgeist über die Ehe sagt? Oder liest du schon, was Gottes Wort dazu sagt? Glaubst du Gottes Wort auch, wenn es sagt, dass die Ehe eine lebenslange Verbindung ist, ein Bild für unsere Beziehung zu Gott und die nicht geschieden werden darf? Ein paar Ausnahmen ausgenommen. Oder sagst du, Scheidung sollte schon möglich sein, wenn es einfach nicht mehr passt, man liebt sich nicht mehr, das Feuer ist raus und es war sowieso nicht der richtige Partner und ich will eigentlich was anderes. Dann sollte man sich doch scheiden lassen können, weil sonst kann ich mich ja gar nicht mehr frei entfalten und so. Matthäus 19, Vers 6. So sind sie, also die Eheleute, nun nicht mehr zwei, sondern ein Leib. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und soll hier Gottes Wort nützlich sein, gut für uns, wenn es so einschränkend ist und meiner persönlichen Freiheit so im Wege steht? Glaubst du noch oder liest du schon? Liest du noch oder glaubst du schon? Sprüche 18, Vers 22. Wer eine Frau findet, der findet etwas Gutes und kann guter Dinge sein im Herrn. Glaubst du das als verheirateter Mann? Die Schlachter 2000 sagt, wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und hat Gunst erlangt von dem Herrn. Findest du das auch? Findest du, dass deine Frau eine Gunst ist, also ein wohlwollendes Geschenk, eine Belohnung quasi, wo der Herr dir etwas Gutes tun will, eine Ehre erweist? Findest du das auch? Oder geht dir die Alte auf den Sack? Bist du dankbar für deine Frau? Bist du dankbar, dass deine Frau bei der Frauenfreizeit ist, weil sie da mehr von Jesus erfährt? Oder bist du dankbar, weil du ein Wochenende lang die Fernbedienung hast? Glaubst du schon dem, was der Zeitgeist über die Ehe von gleichgeschlechtlichen Menschen sagt? Oder liest du schon, was Gottes Wort dazu sagt? Was ist überhaupt Ehe? Muss es denn eine Verbindung von Mann und Frau sein? Ich meine, wir leben doch im Zeitalter der Toleranz. Glaubst du Gottes Wort auch, wenn es sich gegen homosexuelle Verbindungen ausspricht? In Römer 1, Vers 26 und 27 spricht Gott darüber. Oder sagst du, jeder muss doch seine Neigungen frei leben können. Wir müssen jeden so tolerieren, wie er eben ist. Auch Pädophile, ich meine, das sind Neigungen. Ja, sie sind halt so, wie sie sind. Und so hat Gott sie geschaffen und dann muss man das doch akzeptieren und tolerieren, oder? Und auch die Geschlechter. Mann und Frau gibt es doch eigentlich gar nicht. Wir sind doch alle gleich. Liest du noch oder glaubst du schon? Glaubst du Gottes Wort auch, wenn es sich gegen Abtreibung ausspricht? 2. Mose 20, Vers 13, das sechste Gebot. Du sollst nicht morden. Oder sagst du, aber ist Abtreibung denn Mord? Wann fängt denn das Leben überhaupt an? Ich meine, so ein paar Zellen, die sich da zusammenbappen irgendwie, ist das schon Leben? Das ist ja kein Mord eigentlich, wenn man die wegmacht sozusagen. Und soll die Frau nicht selbst über ihren Leib entscheiden können? Und was ist mit einer Schwangerschaft als Folge einer Vergewaltigung? Ich meine, das Kind wollte keiner haben, Vergewaltigung will auch keiner haben. Also macht man es doch weg, oder? Viel diskutierte Themen in unserer Gesellschaft. Glaubst du noch, also dem Zeitgeist, wenn es um die Kindererziehung geht? Oder liest du schon, nämlich Gottes Wort? Ich meine, wir leben im Zeitalter der antiautoritären Erziehung. Kinder sollen selbst entscheiden, was sie tun wollen und sogar, welches Geschlecht sie sein wollen. Kim, du darfst dir selber aussuchen, ob du später ein Mädchen oder ein Junge sein möchtest. Sprüche 13, Vers 24. Wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn. Wer ihn aber lieb hat, erzieht ihn bei Zeiten. Kannst du dir vorstellen, deine Kinder nach diesem Prinzip zu erziehen? Und bitte, das heißt nicht, dass ihr eure Kinder nach Strich und Faden verprügeln sollt bei jeder Gelegenheit, die sich bietet. Ja. Also der Fokus ist hier, wer ihn aber lieb hat, erzieht ihn bei Zeiten. Zeigst du deinen Kindern Regeln auf? Setzt du ihnen Grenzen? Machst du klar, ich bin der Chef und du bist das Kind. Und du hast zu tun, was ich dir sage. Oder lässt du deine Kinder sich frei entfalten? Scheust du dich, ihnen Grenzen zu setzen? Glaubst du noch, nämlich dem Zeitgeist? Oder liest du schon, was Gottes Wort über die Rolle Frau in der Gemeinde und der Gesellschaft sagt? Ich meine, wir erleben im Zeitalter von Quotenfrauen in Führungsebenen, von Frauen und Gleichstellungsbeauftragten. Frauen übernehmen die Führung in der Gesellschaft, in den Familien, in den Gemeinden. Ist doch gut, oder? Ist doch super. Aber was sagt denn die Bibel dazu? Kolosser 3, Vers 18. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn gebührt. Epheser 5, Vers 22. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie dem Herrn. Und das glauben wir Männer sofort, oder? Oh, geil, das ist das weiseste Wort, was Gott in seiner ganzen Schrift gesagt hat. Ich meine, ja, wir Frauen, ordnet euch uns Männern unter. Wir, die Krone der Schöpfung, ihr Frauen irgendwo da unten. Aber Vorsicht, nicht zu früh freuen. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Liest du noch oder glaubst du schon? 1. Timotheus 2, Vers 12 und das zielt auf etwas ab, was in den Gemeinden heutzutage durchaus unterschiedlich gesehen wird, sage ich mal, einer Frau. Aber gestatte ich nicht, dass sie lehrt, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll still sein. Also es geht hier um die Frau in der Gemeinde, soll die Frau in der Gemeinde lehren. Ich meine, was soll das denn? Das ist doch total antiquiert und hat mit der modernen Gesellschaft nichts mehr zu tun. Das galt für diese Gemeinde da und gilt einfach nicht mehr für uns heute. Das war nur für diese Gemeinde und nur zu diesem Zeitpunkt und hat mit uns heute gar nichts mehr zu tun. Die Bibel ist da total frauenfeindlich. Wirklich? Oder hat sich Gott vielleicht etwas dabei gedacht? Liest du noch oder glaubst du schon? Glaubst du Gottes Wort auch, wenn es dich als Mann zum Leiter beruft? In deiner Familie, in deinem Hauskreis, in deiner Gemeinde? Epheser 5, Vers 22 und 23. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau. Toll, oder? Super. Wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. 1. Korinther 11, Vers 3. Ich will euch aber wissen lassen, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist. Der Mann aber ist das Haupt der Frau, Gott aber ist das Haupt Christi. Moment mal. Ich will euch aber wissen lassen, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist. Da wird es dann doch ein bisschen blöd, oder? Ich meine, hier sieht es schon ein bisschen anders aus. Denn wer ist hier wem Rechenschaft schuldig? Christus ist das Haupt des Mannes. Das heißt zwar, der Mann ist der Leiter in der Familie, aber über ihm steht Christus. Und wer ist hier in der Verantwortung? Ja, also, und wird hier nicht einfach die Frau von der Last dieser Verantwortung freigesprochen? Glaubst du Gottes Wort auch, wenn es dich als Mann zur Verantwortung ruft, wenn es in deiner Familie, deinem Hauskreis, deiner Gemeinde in die Hose geht? 1. Mose 3, Vers 9. Und Gott, der Herr, rief Adam. Also es war nach dem Sündenfall. Und Gott, der Herr, rief Adam und sagte zu ihm, wo bist du? Und merkt ihr was? Er sagt nicht, wo ist denn Eva, damit ich ihr mal eins hinter die Löffel geben kann. Wo bist du, Adam? Und Gott wusste genau, um die Rolle der Schlange, er wusste um die Rolle der Frau und er wusste auch um die Rolle von Adam. Und er ruft ihn. Glaubst du das? Kannst du das für dich als Mann annehmen, diese Rolle? Oder sagst du wie Adam, die Frau ist schuld, die du mir gegeben hast. Also die Frau ist schuld und eigentlich bist du Gott schuld, weil du mir diese Frau gegeben hast. Nein, Adam. Nein, Manfred. Markus, du bist verantwortlich, weil du deine Rolle nicht eingenommen hast. Als Leiter in deiner Familie. Glaubst du Gottes Wort auch, wenn es dich als Frau, als Gehilfin des Mannes einsetzt, die ihn in seinem Dienst unterstützt, und zwar als Gleichwertige gegenüber, wohlgemerkt. 1. Mose 2, Vers 18 aus der Schlachter 2000. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Also eine Gehilfin, eine Gegenüber, eine Gleichgestellte gegenüber. Nicht Mann, Frau, irgendwo da unten, eine Gleichgestellte gegenüber. Und woraus hat Gott die Frau gemacht? Aus der Rippe. Ne? Nicht irgendwie von den Füßen, wo man drauf rumtrampelt oder so, nicht vom kleinen Finger. Aus der Rippe. Er hat sie von seiner Seite genommen. Glaubst du das? Kannst du diese Rolle für dich annehmen? Auch wenn dir Gottes Wort das öffentliche Predigen untersagt? Und wenn es dich aber dafür als Lehrerin der jungen Frauen einsetzt, die jungen Frauen lehren soll, ihre Männer zu lieben. Ich meine, wir Männer sind auch super einfach zu lieben eigentlich, oder? Hallo? Wir sind einfach toll. Wir sind einfach leicht zu lieben. Warum sagt Gott in seinem Wort, lehre, also dass die alten Frauen, die jungen Frauen lehren sollen, ihre Männer zu lieben? Glaubst du das? Oder fühlst du dich dadurch herabgesetzt durch diese Rolle, die Gottes Wort dir zuspricht als Frau? Liest du noch oder glaubst du schon? Glaubst du Gottes Wort auch dann, wenn es unangenehme Dinge von dir verlangt, so Nächstenliebe oder sogar Feindesliebe für jemanden, auf den du gerade echt keinen Bock hast, für jemanden, der dir gerade voll auf den Keks geht? Glaubst du Gottes Wort, wenn es dich aufruft, andere über dich selbst zu stellen, höher zu achten als dich selbst? Ich meine, uns wird überall suggeriert, hey, du musst dich selbst verwirklichen. Die Werbung sagt uns ständig, tu dir was Gutes, du musst schön aussehen, du musst das tollste Auto fahren, dir muss es gut gehen, gönn dir Wellness, neues Auto, was weiß ich. Glaubst du Gottes Wort, wenn es dich dazu aufruft, andere über dich selbst zu stellen? Glaubst du Gottes Wort, wenn es dich aufruft, jemandem zu vergeben, der dich wirklich schwer verletzt oder vielleicht sogar misshandelt oder missbraucht hat? Glaubst du Gottes Wort, wenn es von dir verlangt, vielleicht etwas aufzugeben, ein Hobby, einen Laster oder einen Herzenswunsch, den Gedanken an finanziellen Reichtum und Wohlstand? Also mir ging es viel so in letzter Zeit, dass Gott von mir verlangt hat, bestimmte Menschen aufzugeben und auch den Wunsch nach Partnerschaft, diesen Wunsch, den ich über alles andere gesetzt habe und auch über ihn, beiseite zu legen für den Dienst an ihm. Glaubst du sowas? Liest du noch oder glaubst du schon? Glaubst du Gottes Wort, auch wenn es sagt, dass da jemand über dir steht, der die absolute Autorität hat, der das Recht hat, über dein Leben zu entscheiden? Und glaubst du Gottes Wort, wenn es zu dir sagt, dass dieser jemand dich eines Tages für das, was du in deinem Leben so getrieben hast, zur Rechenschaft ziehen wird? Oder bastelst du dir lieber deine eigenen Maßstäbe und Wertevorstellungen? Spielst du vielleicht selber gerne Gott, weil das viel einfacher ist, sich seine eigenen Regeln zu basteln und sich eben nicht unterzuordnen? Liest du noch oder glaubst du schon? Glaubst du Gottes Wort, wenn er darin zu dir sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Jesaja 48, Vers 12. Ich bin der, der ist, der war und der kommt. Offenbarung 1, Vers 8. Also mit anderen Worten, wenn Gott in seinem Wort zu dir sagt, ich ändere mich nicht, also ändern sich auch meine Gebote nicht. Oder sagst du, naja, hier und da können wir das jetzt schon etwas lockerer nehmen. Wir müssen uns ein bisschen der Gesellschaft anpassen, das machen ja alle so. Und dann kommen auch mehr Menschen in den Gottesdienst. Wir müssen uns da ein bisschen öffnen. Ne? Liest du noch? Oder glaubst du schon? Warum stelle ich dir die ganzen Fragen? Warum nerve ich dich mit all diesen Fragen, obwohl du glaubst, ob du glaubst, was Gottes Wort über all diese Dinge sagt? Die Antwort finden wir, wenn ihr mitlesen wollt, in Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Über wen spricht Gott hier in seinem Wort? Er spricht hier über Jesus Christus. Das heißt weiter in Johannes 1, 2 bis 4, dieses, also das Wort, war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch es gemacht und ohne es ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Weiter ab Vers 9, er, also das Wort, war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Also wir erinnern uns, Gott hat die Schöpfung durch sein Wort geschaffen. Entschuldigung. Und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, das, was er geschaffen hat, ist sein Eigentum. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Die weder durch natürliche Abstammung noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort, und jetzt ist der Knallervers, und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Also Jesus Christus ist das Wort, Jesus Christus ist das lebendige Wort Gottes. Jesus Christus offenbart sich selbst in seinem Wort. Mit diesem Wort zeigt er uns sein ganzes Wesen. Er gibt uns eine komplette Beschreibung davon, wie er ist und wer er ist. Und warum? Warum tut Gott das? Warum gibt er uns sein Wort? Die Antwort, und ihr kennt diesen Vers alle, finden wir in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Was heißt das? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Was ist die Welt? Die Welt, das sind wir, das seid ihr. Das bist du. Das heißt, Gott liebt dich. Wie sehr? So sehr, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab. So sehr, dass er für dich seinen einzigen Sohn geopfert hat. Und warum? Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Er, der allmächtige, ewige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, möchte die Ewigkeit mit dir verbringen. Liest du das noch? Oder glaubst du das schon? Glaubst du, dass Jesus Christus für deine Schuld am Kreuz gestorben ist? Glaubst du Gottes Wort, wenn es dir zusagt, dass alleine dadurch, dass du daran glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist, dir deine ganze Schuld vergeben ist und du die Ewigkeit in Gottes Gegenwart und Herrlichkeit verbringen darfst? Und ich kann euch sagen, ich habe viel Mist gemacht in meinem Leben. Einige von euch wissen, ich war mal verheiratet bis vor gut 3 Jahren. Und ich habe diese Ehe auf eine Lüge aufgebaut. Ich habe meine Ex-Frau von Anfang an angelogen und habe in dieser Lüge gelebt. Was passiert? Die Ehe ist kaputt gegangen. Logisch, ja, sie war nicht auf Gott gebaut, sie war auf ein sandiges Fundament gebaut, sie war auf eine Lüge aufgebaut. Die Ehe ist kaputt gegangen. Und nach der Trennung saß ich dann mal da und habe mir so gedacht, Christoph, was hast du da eigentlich gemacht? Was hast du da eigentlich gemacht? Du hast ein Leben zerstört, ja, mit diesem Käse, den du da verzapft hast, hast du einem Menschen sehr, sehr wehgetan. Und ich habe diese Last von dieser Schuld, die habe ich physisch auf mir gespürt. Also ich habe wirklich diese Last der Schuld auf mir liegen gespürt. Dann habe ich mich hingekniet und habe gesagt, Gott, vergib mir. Vergib mir meine Schuld. Und in dem Moment merke ich diese Schuld, also diese Last, die fällt von mir ab. Also ich habe physisch gemerkt, wie diese Last von mir abfällt. Und spätestens, ich wusste es eigentlich schon vorher, aber spätestens seitdem weiß ich, die Vergebung unserer Sünden, meiner Schuld, durch Jesu Tod am Kreuz, die ist real, die ist erfahrbar. Und sie gilt für jeden von euch. Glaubst du Gottes Wort, wenn es dir zusagt, dass er Gott dich so sehr liebt, dass er die Ewigkeit mit dir verbringen möchte? Und das trotz all deiner Schuld? Und dass er dich schon geliebt hat, bevor du überhaupt davon wusstest, bevor du überhaupt geboren wurdest, also zu der Zeit, als du noch voll beladen von dieser Schuld warst, nicht reingewaschen durch das Blut Jesu Christi? Und wenn du das glaubst, warum glaubst du dann also, hat Gott uns sein Wort gegeben mit all dem, was wir besprochen haben, mit all dem, was da drin steht? Warum glaubst du, hat Gott uns sein Wort gegeben? Damit du weißt, wie es geht. Damit du erfährst, wie du zum Vater, zu deinem himmlischen Papa gelangen kannst. Wie der Weg dahin funktioniert sozusagen, damit du die Ewigkeit im Himmel verbringen darfst. Und auch, wohlgemerkt, wie die Alternative aussieht, wie es ausgeht, wenn du nicht mit ihm gehen willst, wenn du dich gegen ihn entscheidest. Die Bibel ist hier sehr klar. Also, warum glaubst du, hat Gott dir sein Wort gegeben? Um dich irgendwie einzuschränken, dich an deiner persönlichen freien Entfaltung zu hindern, um dir als Frau deinen Wert abzusprechen, dich zu erniedrigen? Nein. Gott hat dir sein Wort gegeben, weil er dich liebt. Und er hat dich geschaffen. Er weiß genau, was das Beste für dich ist. Und ja, er hat bestimmte Vorstellungen davon, wie dein Leben aussehen soll. Aber er hat dich geschaffen. Er weiß genau, was das Beste für dich ist. Er ist ein liebevoller Papa und er will das Beste für dich, sein Kind. Und ja, auch das steht in Gottes Wort. Das kann manchmal unangenehm sein und es erscheint so manches Mal auf den ersten Blick so gar nicht so, als wäre das jetzt das Beste für dich, ne? Ich glaube, das kennt ihr alle. Zumindest nach unseren eigenen Vorstellungen könnte unser Leben doch eigentlich viel cooler sein, ne? Wir hätten tolles Auto, tolles Haus, jede Menge Kohle. Vielleicht ist das gar nicht das, was für dich das Beste ist. Manchmal kostet es uns auch etwas, Jesus nachzufolgen. Ja, Geld, ein Hobby, eine Sucht, ein Gegenstand oder einen bestimmten Wunsch, den wir aufgeben müssen, oder eine Beziehung, die wir beenden müssen, die einfach nicht gut für uns ist. Das kostet vielleicht etwas. Aber erziehst du nicht auch dein Kind? Setzt du nicht ihm auch Grenzen und weist es auch mal zurecht? Was steckt da drin übrigens in diesem Wort? Zurechtweisen. Es heißt zurechtweisen, also auf den rechten Weg zurückweisen. Schenkst du deinem Kind immer alles, was es gerade haben will? Nein. Weil du genau weißt, was das Beste für dein Kind ist. Und so ist es auch mit deinem himmlischen Papa. Er weiß genau, was du in dem Moment brauchst. Und was bekommen wir als Gegenleistung von Gott? Unverdiente Gnade, die Befreiung von all unserer Schuld, das ewige Leben in seiner Herrlichkeit. Ich meine, Gott hat immer noch was Besseres für uns, als wir uns jemals vorstellen können. Und es muss nicht immer materiell sein. Ja, manche Prediger behaupten, wenn du Jesus nachfolgst, dann kriegst du ganz viel Geld und es geht dir gut und es wird alles immer super sein. Nein, das ist nicht das, was da drin steht. Aber es wird das Beste für uns sein. Und am Ende verbringen wir die Ewigkeit in seiner Herrlichkeit, in seiner Gegenwart. Und wie kurz ist unser Leben auf der Erde im Vergleich zur Ewigkeit. Liest du noch oder glaubst du schon? Also warum habe ich ständig diese Fragen gestellt? Warum solltest du dir diese Frage stellen? Warum ist es so wichtig, dass du Gottes Wort glaubst, und zwar als Ganzes, die ganze Bibel, mit allem, was da drin steht, was vielleicht doof ist oder dir gerade nicht in den Kram passt? Die Antwort finden wir in den Versen, die wir schon besprochen haben. 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Denn die ganze Schrift ist von Gott eingegeben, von deinem liebenden Papa, und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Besserung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Also sie gibt dir die Anleitung dafür, wie du, platt gesagt, ein besserer Mensch wirst, wie du seine Herrlichkeit widerspiegeln kannst, wie du, ja, auch es überführt dich da, wo du falsch liegst. Es überführt dich, wo du gegen Gottes Gebote verstößt. Und warum? Damit der Mensch Gottes vollkommen und zu jedem guten Werk befähigt sei. Wie wirst du Jesus ähnlicher? Durch sein Wort, wenn du dich daran hältst, wenn du es studierst, wenn du ihm nachfolgen willst. Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jesus selbst ist das Wort, das lebendige Wort Gottes. Und wenn du sein Wort glaubst, dann glaubst du ihm. Dann glaubst du Jesus. Also, liest du noch oder glaubst du schon? Glaubst du noch oder liest du schon? Willst du mehr von ihm erfahren, ihn näher kennenlernen? Willst du wissen, was du in einer bestimmten Situation tun sollst, wie du dich bestimmten Sachverhalten und Themen in der Gesellschaft, vielleicht auf der Arbeit auch mal positionieren sollst? Oder willst du wissen, wie du mit deinen Mitmenschen umgehen sollst, auch wenn sie dir gerade auf die Nerven gehen? Willst du Jesus nachfolgen und ihm ähnlicher werden? Willst du, dass Gott zu dir spricht? Dann lies sein Wort und glaub ihm. Amen. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es in sich gut, vollkommen ist und ja, dass wir nichts daran verändern müssen, sondern dass du es uns gegeben hast, weil du uns liebst und weil darin steht, wie wir an deiner Herrlichkeit teilhaben dürfen, wie wir dir ein gottgefälliges Leben führen können. Ja, ich möchte dich bitten, weck in uns ganz neu den Hunger auf dein Wort. Leg es in uns hinein, das Bedürfnis, bestimmte Dinge nachzuforschen, hey, mehr von dir zu erfahren, mehr von deinem wunderbaren, liebevollen Wesen zu erfahren. Und ja, stärke uns in deinem Wort, damit wir die Dinge, die uns so begegnen, die Brandpfeile des Teufels, damit wir die abwehren können. Stärke uns in deinem Wort, Vater. Weck in uns den Hunger ganz neu auf dein Wort. Ich danke dir für dein lebendiges Wort und ich danke dir, dass du dich uns gegeben hast, dass du gestorben bist für meine Schuld, ganz persönlich. Und ich danke dir, ja, für dein Wort, dass es ewig und wahr ist. In Jesu Namen, Amen.
Amen.